Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Heute Vormittag mit einer jungen Frau, die aus Nagold kommt, die in Stuttgart lebt und die als Filmemacherin und Dokumentarfilmerin in diesem Jahr den renommierten Grimme-Preis bekommen hat. Guten Morgen und herzlich willkommen, Lena Leonhardt.
Guten Morgen.
Sie sind, Frau Leonhardt, gerade aus China zurückgekommen. Wie war's?
Sehr spannend.
Spannend?
Ja, erster sehr
Trip,
aufregend.
Erster Trip nach China?
Genau, richtig. Ja. War mein erstes Mal in China. Und deswegen kannte ich natürlich auch die ganze Kultur noch nicht. Mhm. Und das war eine sehr spannende
Grund Erfahrung. Und Anlass für diese Reise?
War der Dreh meines momentanen Films, ein langer Dokumentarfilm.
Über?
Ein Millionengeschäft mit Brieftauben, unter anderem.
Also müsste ich mir jetzt Tiere ausgucken, über die ich einen Film drehen würde? Ich glaube, auf Brieftauben käme ich ganz zuletzt.
Das stimmt.
Der Reiz?
Der Reiz ist einfach, dass in diesem Thema wahnsinnig viel drinsteckt. Also erstmal hört man ja so Tauben und denkt so, Tauben? Naja, was willst du jetzt damit? Aber da steckt sehr viel drin. Also es ist ein Thema, was über eine Vergangenheit erzählt. Das ist ja eigentlich ein sehr nostalgisches, inzwischen veraltetes Hobby, das aus einer Nachkriegszeit entstammt. Und auch über eine Zukunft, die gerade stattfindet. Hier ist es dieses alte Hobby. In anderen Regionen der Welt sind Tauben ein Statussymbol geworden. Mhm. Da geht es um wahnsinnig viel Geld, das auch da drin steckt. Also es erzählt Geschichte über ganz, ganz viele Themen.
Was haben Brieftauben mit Millionengeschäften zu tun?
Also in China ist es so, dass eine Schicht von neureichen Chinesen dort Wettflüge macht mit diesen Tauben, was hier ja auch stattfindet, aber natürlich in einem ganz anderen Rahmen. Und dort kann man sehr viel Geld gewinnen bei diesen Wettflügen. Also das heißt, die Tauben an sich sind auch ein Luxusgut, die auch sehr viel Geld kosten schon, wenn man sie kaufen möchte.
Gibt es dann auch eine Wettmafia?
Das ist so ein bisschen die Frage. Also es erweckt den Eindruck, so richtig hinter die Kulissen schauen, lassen sie einen da nur wenig. Aber man stellt sich natürlich die Frage, wenn eigentlich ja Wetten verboten ist in China, warum es dann trotzdem irgendwie funktioniert, auch in solchen Bereichen. Also
irgendwie, wenn irgendjemand sehr reich wird, dann muss es jemand anders geben oder viele andere geben, die entsprechend das Geld geben. Anders funktioniert es ja nicht.
Das stimmt. Wobei man sagen muss, bei diesen Wettflügen ist es so, dass die Wetteinsätze auch schon extrem hoch sind. Also dadurch, dass nur die Reichen da mitspielen dürfen und gar niemand, der eigentlich jetzt nicht viel Geld hat, also der würde in diesen Club gar nicht reinkommen, der diese Wettflüge veranstaltet, die setzen auch schon sehr viel Geld. Also das heißt, ihr eigentlicher Gewinn ist dann vielleicht gar nicht mehr so groß, sondern das, was sie reingesteckt haben, ist halt schon eine Riesensumme. Aber das macht diese Jackpots dann eben gigantisch.
Diese Figuren oder diese Menschen, die Sie dann kennengelernt haben in China, mit denen Sie dann gedreht haben, spannende Figuren, die Ihnen auch Dinge erzählt haben, die Sie vorher gar nicht wussten?
Das auf jeden Fall.
Ja, zum Beispiel?
Ja. Also für mich war es einfach spannend, diese Form von Neureichen in China eben mal kennenzulernen. Also das ist ja nur ein kleiner Prozentsatz und natürlich irgendwie diese Denke, diese Mentalität, die war mir sehr neu. Also dass eben das Thema Geld wirklich das Maßgebliche ist. Was kann ich mir leisten? Was habe ich für Autos? Was habe ich für ein Haus? Ja. Und dass es einfach die ganze Zeit Thema ist und dass sie dann eben unter anderem auch mal 200, 300.000 für so eine Taube ausgeben.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Höhenflüge, so wird der neue Film von Leo Leonhardt heißen. Junge Filmemacherin aus Baden-Württemberg. Wir haben über den Dreh in China vorhin gesprochen. Müssen zwei Sachen noch klären. Erstens, dieser Film ist ein vom SWR, vom Südwestrundfunk, co-produzierter Film.
Genau.
Und zweitens, Ihre ganz persönliche Liebe zu den Brieftauben.
Also eine persönliche Liebe zu den Brieftauben hatte ich vorher nicht. Aber die entwickelt sich witzigerweise natürlich durch so einen Film.
Aber wie sind Sie auf die gekommen?
Also ich habe auf das Thema an sich kam ich durch einen Artikel, ich glaube es war in der Süddeutschen, wo es eben darum ging, wie sich das eigentlich entwickelt hat von diesem Hobby, das es einmal war, hier von Bergleuten, ja eigentlich ursprünglich zu diesem Luxusgut jetzt. Und das fand ich sehr interessant. Also das hat mich einfach gepackt und ich dachte, darüber lässt sich mehr erzählen. Ja.
Also Interesse an den Menschen, die dieses als Hobby haben und aber auch an den Tieren, weil die möglicherweise bestimmte Dinge auf wunderbare Art und Weise können, was wir überhaupt nicht mehr in unserem Bewusstsein haben?
Ja, das sicherlich. Also einerseits das, was sie können und was dadurch natürlich auch die Menschen, über die dieser Film geht, anzieht. Ja? Ja. Also die Tiere sind
was
ja...
Was können die zum Beispiel?
Naja, also ihr Orientierungssinn ist ja phänomenal. Also jetzt muss man natürlich sagen, Brieftauben ist immer was anderes als irgendwelche Stadttauben. Also das ist, wie die Leute, mit denen ich da zu tun habe, immer sagen, das sind Spitzensportler. Also das heißt, man bringt die irgendwo hin und sie fliegen eben immer dahin zurück, wo sie herkommen. Ja, also so quasi in ihren Heimat-Taubenschlag.
Über welche Entfernung?
Ach, das geht bis über eine sehr große Entfernung. Also von 500 Kilometern, teilweise 1000 Kilometern, also von Barcelona zum Beispiel bis hierher.
Aber wie funktioniert, nehmen Sie Stuttgart-Barcelona, also Brieftaube wohnt in Stuttgart, wird irgendwie nach Barcelona gebracht. Wie findet die zurück nach Stuttgart?
Das ist immer noch so ein bisschen die Frage. Also es wird da viel geforscht und man kommt so mehr und mehr dahinter, aber so ganz entschlüsselt ist es wohl noch nicht.
Aber die können relativ viel und historisch gesehen haben die in Kriegen eine Rolle gespielt.
Genau.
Waterloo, richtig. Irgendwie 200 Jahre her, haben Brieftauben eine Rolle gespielt.
Genau. Also sie wurden da natürlich auch als Boten eingesetzt, also teilweise dann auch mit irgendwelchen Verdienstkreuzen ausgezeichnet. Und ja, also dadurch, dass sie einfach so verlässlich immer wieder nach Hause fliegen, das ist auch das, was die Menschen so daran fasziniert.
China haben Sie gedreht, Sie waren glaube ich auch auf der arabischen Halbinsel.
Genau.
Was haben Sie da gemacht?
Dort waren wir auch bei einem Taubenzüchter.
Der auch Millionengeschäfte macht?
Nein, für den ist das ein Hobby. Also der ist sehr wohlhabend, das ist der Sohn des Leibarztes des früheren Scheichs. Ja. Und der hat Tauben einfach als Hobby und macht da auch bei diesen Wettflügen mit.
Wie sind Sie auf den gekommen?
Das ist wiederum ein Freund einer unserer Protagonisten des Films.
Okay. Der Film wird im Herbst kommenden Jahres, glaube ich, fertig sein. Und
das
was
geplant,
passiert dann?
Ja, dann wird er hoffentlich eine schöne Festivalauswertung haben. Also das heißt, auf verschiedenen Filmfestivals gezeigt, national oder auch international. Und dann wird er irgendwann mal im Fernsehen zu sehen sein.
Kino und oder Fernsehen?
Erst Kino, dann Fernsehen.
Das ist garantiert.
Hoffentlich.
Klassiker von Billy Joel gespielt haben wir ihn deshalb, weil Lena Leonhardt, unser Gast heute Vormittag in Leute, ihn sich gewünscht hat. Wir haben sie auch in unserer Pressemitteilung in Horb am Neckar verortet, was glaube ich nur insofern stimmt, dass dort ein Krankenhaus steht.
Genau, und in dem wurde ich geboren.
Und dann schnell weg aus Horb am Neckar.
Wohin? Sozusagen nach Nagold.
Okay.
Ja.
Und da sind Sie groß geworden?
Da bin ich groß geworden, ja, zum größten Teil zumindest. Ja.
Und dann kam irgendwann der große Ausflug in die Weltstadt Stuttgart.
Richtig.
Ja.
Genau. Ja.
Hohenheim, Studium?
Erst nach Hohenheim zum Studieren, genau. Kommunikationswissenschaften habe ich dort angefangen zu studieren, habe dann aber schon relativ bald beschlossen, dass ich mich gern an einer Filmhochschule bewerben möchte, weil sich dann irgendwie immer mehr rauskristallisiert hat, dass es doch das Filmemachen sein soll. Mhm. Habe dann angefangen, Praktika zu machen und mich dann eben beworben und wurde dann ja glücklicherweise genommen.
Was hat Sie am Film so besonders gereizt?
Sehr viele Sachen. Also ich habe schon immer gern Geschichten erzählt. Ich habe als Kind schon leidenschaftlich geschrieben. Nachts unter der Bettdecke heimlich Bücher vollgeschrieben und andererseits auch das Reale. Also ich war, nach dem Abi stand ich da und hätte interessensmäßig ganz viel machen können. Also von Biologie über Geschichte, über Kunst, das alles hat mich interessiert. Also das wahre Leben sozusagen. Und das hat dann mit diesem Geschichtenerzählen, Film perfekt zusammengepasst.
Und es hat niemand gegeben, der Sie davor gewarnt hat, weil das Filmemachen ein mühsames Geschäft geworden ist?
Doch. Also wie mühsam es ist, das war mir natürlich nicht bewusst, als ich angefangen habe. Das wurde mir dann während meines Studiums immer mehr bewusst. Aber es gab vor allem viele Leute, die mich gewarnt haben, dass ich mir das gut überlegen soll, ob ich das aushalte, dieses Business und diese Ellenbogengesellschaft. Also das war das, auch meine Eltern damals schon besorgt waren. Also erstens natürlich, man kann damit nicht besonders gut Geld verdienen, aber man muss es auch aushalten können.
Aushalten im Sinne dieser MeToo-Bewegung oder wie meinen Sie das?
Ach, das nicht mal so sehr, sondern mehr dieses Konkurrenz. Denken und auch dieser Konkurrenzdruck, der herrscht. Dadurch, dass es natürlich einfach viele Leute gibt und sich irgendwie aus der Masse hervorzuheben, ist dann doch sehr schwierig und auch die Kritiker auszuhalten.
Ja, also es gibt letztlich dann zu viele Filmemacher und was den Fernsehbereich angeht, viel zu wenig Sendeplätze.
Genau, ja, das ist einfach so. Also das heißt, es wird natürlich immer schwieriger, sich selbst zu behaupten. Ja, und auch natürlich die Themen umzusetzen, die einem im Herzen liegen. Also das heißt, ja, das ist einfach nicht mehr so leicht, wie es mal war.
Und die Preise sind auch im Keller?
Das definitiv.
Ist das
so? Die sind unterirdisch. Die sind wirklich unterirdisch.
Was heißt konkret unterirdisch?
Also das heißt einfach, dass man ich spreche jetzt mal über das Dokumentarfilme machen, selten leben kann. Es gibt sehr wenige Leute, die davon leben können hier in Deutschland. Ja. Also die meisten müssen nebenher andere Jobs machen, um es sich leisten zu können, einen langen Dokumentarfilm zu machen.
Wie ist es bei Ihnen?
Genauso.
Also Sie können von den Filmen, die Sie machen, nicht leben?
Von den langen Dokumentarfilmen bisher nicht, nein.
Gibt es dann so einen Bereich, also in früheren Zeiten war es ja dann so, dass Leute, die Filme gedreht haben im Spielfilmbereich, dann nebenher Werbung gemacht haben. Helmut Dietl beispielsweise hat ja ganz viele Werbefilme gemacht und da auch relativ viel Geld verdient. Ist es in Ihrer Branche ähnlich?
Ja, genau. Also es ist immer eine Mischkalkulation. Ob man jetzt Werbung macht oder Imagefilmbereich, das machen natürlich sehr viele. Oder andere dokumentarische Formate, kürzere Reportagen und so weiter. Also um irgendwie damit hinzukommen, dass man dann eben seinen Lebensunterhalt bestreiten kann.
SWR1 Leut mit der Dokumentarfilmerin Lena Leonhardt. Schwierige Arbeitsbedingungen, schwierige Produktionsbedingungen, weil der Markt halt ist, wie er ist. Viele Filmemacher, die ihre Filme unterbringen wollen und nicht so viele Sendeplätze, weder im Kino noch im Fernsehen. Gleichwohl muss man so ein Projekt ja planen und organisieren und finanzieren. Wie haben Sie das jetzt beispielsweise mit dem China-Brieftauben-Projekt gemacht?
Also erst hat man natürlich diese Idee, was ich meinte mit dem Artikel, und dann fängt man an, ein Konzept zu entwickeln, zu recherchieren, was gibt es dazu, Leute zu treffen, sich mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen zu unterhalten, zu überlegen, wie kann daraus ein Film werden, eine erzählenswerte Geschichte. Und es ist ein sehr langer Prozess, der natürlich eigentlich in den meisten Fällen auch eben auch nicht bezahlt wird, sondern die Entwicklung wird eigentlich meistens vorausgesetzt, vor allem im Dokumentarfilmbereich. Also Fördergelder bekommt man meistens dann, wenn man eben ein Konzept hat, idealerweise sogar auch schon angedreht, also ein paar Aufnahmen.
War jetzt auch in diesem Fall so?
Ja, das war auch hier so. Ich hatte das Glück, dass der SWR wirklich von ziemlich Anfang an von der Idee angetan war, sicher auch, weil wir mit Hundesoldaten eine gute Zusammenarbeit hatten. Also da hatte ich gleich einen Partner, das war ganz gut. Aber natürlich trotzdem muss man erstmal eine Idee haben, ein Konzept schreiben, und das ist schon ganz schön viel Aufwand.
Und Sie mussten natürlich auch die entsprechenden Protagonisten finden. Sie haben, glaube ich, drei wichtige für diesen Film gefunden. Fangen wir an mit Uschi, das war die Fabrikarbeiterin aus dem Ruhrgebiet.
Mhm, genau, richtig.
Wie haben Sie die gefunden?
Okay, das geht dann auf so ganz unterschiedliche Wege. Also man spricht mit dem einen, der sagt, ach, ich kenne dann auch den und den. Habe mit Redakteuren von der Zeitschrift Die Brieftaube gesprochen, die gesagt haben, ah, da kenne ich den. Und so trifft man dann ganz unterschiedliche Leute.
Es gibt die Zeitschrift Die Brieftaube.
Ja, das gibt es.
Ja.
Eben für die Brieftaubenzüchter.
Vermutlich gibt es sie schon sehr, sehr lange.
Ich glaube schon eine ganze Zeit, ja.
Wie war Uschi dann?
Also sie war natürlich sehr angetan davon. Jeder freut sich, glaube ich, wenn sich jemand für einen interessiert und natürlich auch für das Hobby, was man macht. Und jeder hat seine ganz eigene Geschichte zu erzählen und auch seinen ganz eigenen Lebensentwurf. Das ist ja eigentlich das, was passiert. Die Tauben sind ja Projektionsfläche für ganz unterschiedliche Lebensentwürfe.
Welche Projektionsfläche war es dann im Fall Uschi?
Für Uschi sind die Tauben sehr wichtig. Also für sie sind sie wie eine Familie fast, würde ich sagen. Also sie hat eine sehr, sehr starke emotionale Bindung an diese Tiere und hat verbindet mit denen sehr, sehr viel.
Und dann hatten sie noch einen Protagonisten, Walter hieß der, der nicht mehr lange zu leben hat.
Richtig, richtig. Also Walter hat Krebs und bewertet jetzt natürlich das Leben nochmal auf eine ganz andere Weise und auch die Werte des Lebens und was eigentlich letztendlich unterm Strich zählt. Ja, für ihn sind diese Tauben vor allem, also bedeuten Freiheit, bedeuten Lebendigkeit. Ja, das ist das, was es für ihn sehr symbolisiert.
Nähe?
Nähe auch, sicherlich. Ja.
Zukunft oder was an Zukunft bleibt?
Kann man so sagen, denke ich.
Wir wussten ja nicht ganz genau, wann die Zeitschrift Die Brieftaube zum ersten Mal erschienen ist. Jetzt wissen wir es dank eines Hörers aus Ilvesheim, der uns geschrieben hat, es war im Jahr 1883.
Ja.
So sieht's aus.
Ganz schön lange schon.
Wir wollten reden über die Hundesoldaten. Das war der Dokumentarfilm, für den Sie in diesem Jahr den Grimme-Preis bekommen haben. Grimme-Preis jetzt auch in Ihrer Branche hat welchen Stellenwert?
Schon noch einen sehr hohen. Ne? Also es ist einer der wichtigsten Fernsehpreise hier in Deutschland.
Gut fürs Image, gut fürs Renommee, aber nicht wirklich gut fürs eigene Konto.
Ja, das stimmt. Also er ist ja nicht dotiert. Also das heißt, man bekommt eben Ruhm und Ehre und er ist sehr hoch angesehen, dieser Preis, zum Glück, aber dotiert ist er eben nicht.
Hundesoldaten ist ein Film über Hunde, die zu Soldaten ausgebildet werden. Sie waren ein Jahr in der Nähe von Koblenz in dieser Hundeschule für, also Hundeschule der Bundeswehr und hatten einen wie schwierigen Dreh dort.
War schwierig, kann man so sagen. Also vor allem erstmal den Zugang zu bekommen, natürlich. Also die Hundeschule an sich war verhältnismäßig offen uns gegenüber oder erstmal mir gegenüber. Ich war da ja erstmal alleine. Ich kam in dieses Thema, bin da hingefahren, habe das schaue ich mir mal an, ob das ein Film wert sein könnte. Und die haben mich da auch rumgeführt und mir gleich sehr viel erzählt, aber wirklich Leute zu bekommen, die bei diesem Film mitmachen wollen.
Soldaten.
Genau, richtig.
Also war die Soldaten. Schwierig.
Das war schwieriger. Also vor allem, dass sie eben Vertrauen gefasst haben. Irgendwann hatten wir eine Gruppe, die dann sich mehr oder minder freiwillig dazu bereit erklärt haben, aber dass die eben losgelassen und frei agieren können von der Kamera, das ist dann der nächste Schritt.
Aber was hatten die für eine Skepsis, dass sie von ihnen in die Pfanne gehauen werden im
genau,
Film?
Richtig.
Aber
richtig.
Warum?
Ich glaube einfach, weil das natürlich schon häufiger vorgekommen ist. Ja? Also ich meine, die Bundeswehr ist nun mal ein Verein, über den man diskutieren kann, sage ich jetzt mal. Und sie haben natürlich auch Erfahrungen gemacht, dass Filme entstanden sind, die dann eher sehr negativ wurden. Also für die Bundeswehr. Und da hatten sie einfach Angst vor einem weiteren Schmähfilm.
Also die Bundeswehr funktioniert wie jede Armee der Welt nach dem Prinzip von Befehl und Gehorsam. Wie haben Sie das dann in Ihrer alltäglichen Begegnung und alltäglichen Arbeit erlebt?
Das hat sich ja wunderbar widergespiegelt in allem, was wir da gedreht haben. Also die Hunde und die Soldaten ist letztendlich sehr ähnlich. Ja, es geht um Befehl und Gehorsam und es geht natürlich auch um ein Funktionieren. Letztendlich muss man etwas tun und oder das, was einem befohlen wird, und man muss funktionieren. Und darum ging es letztendlich natürlich unterm Strich die ganze Zeit.
Was hat man mit diesen Hunden gemacht?
Man bildet sie aus. Also wir waren ja bei Feldjägern
Training.
Schutzhund, richtig. Also man trainiert sie einerseits zum Schutzhund, der seinen Soldaten schützen soll, der auch jetzt zum Beispiel einen flüchtigen Täter aufspüren und stellen soll. Und dann als weiterer Punkt sollen sie eben auch Sprengstoffe aufspüren können.
Also Minensuchhunde dann.
Das ist nochmal was anderes. Das ist nochmal was anderes. Minensuchhunde sind tatsächlich nochmal ein eigener Bereich von den Pionieren dann dort vor Ort. Die Feldjäger, die sollen eben entweder Drogen, das ist nochmal ein anderer Bereich, oder eben Sprengstoff.
Und dann gibt es auch noch Hunde, die ausgebildet werden, um dann traumatisierten Soldaten, wenn die dann von ihrem Einsatz zurückkommen, zur Seite zu stehen. Darüber reden wir gleich in SWR 1 Leute mit Lena Leonhardt, für die wir jetzt diesen Titel von Leonard Cohen spielen. And even though it all went wrong, I'll stand. SWR 1 Leute heute Vormittag mit der Filmemacherin Lena Leonhardt, die ein Jahr bei der Bundeswehr gedreht hat, bei der Bundeswehr Hundeschule, um zu gucken, wie aus Hunden dann letztlich vierbeinige Soldaten werden. Was waren das eigentlich für Hunde, die da ausgebildet wurde? Schäferhunde im Regelfall?
Genau, Schäferhunde, überwiegend belgische Schäferhunde.
Weil?
Die passen einfach sehr gut zu dem, was an die Anforderungen, die gestellt werden. Sie sind sehr triebhaft, sind sehr agil, sind natürlich auch kräftig.
Was passiert mit denen in der Ausbildung?
Die werden von Anfang an idealerweise eben schon als Welpen an all das gewöhnt, was sie kennen müssen. Schüsse, unterschiedliche Untergründe. Und dann müssen sie natürlich vor allem diesen Gehorsam auf Punkt lernen. Also, dass sie einfach die Aufgabe in dem Moment erfüllen, aber dann auch wieder abschalten können danach.
Die sind auf einen Menschen, auf einen Soldaten fixiert, ja, und trainiert?
Ja.
Was ist, wenn der Soldat Urlaub hat?
Also dann kann jemand anderes, der auch diese Ausbildung zum Hundeführer genossen hat, diesen Hund schon führen. Aber die Idee dahinter ist ja auch, dass sie einen Soldaten haben, auf den sie geprägt sind und für den sie natürlich auch durchs Feuer gehen, sozusagen.
Okay, und wo genau geht dann diese Kombination Soldat plus Hund durchs Feuer oder in einen Einsatz?
Ja, im Einsatz eben. Ja, also die können im Inland wie im Ausland eingesetzt werden.
Ausland wo?
Jetzt momentan nirgendwo. Also es gab natürlich in Afghanistan Hunde. Ja, die werden jetzt aber mehr und mehr abgezogen. Und jetzt ist die Frage, wo sich die nächste Krise auftun würde.
Aber diese Hunde stehen bereit. Die werden quasi dann angefordert und müssen halt auf einen solchen Punkt hin trainiert sein, dass sie auch sofort eingesetzt werden können.
Genau, richtig.
Apropos Afghanistan. Es gibt Leute, Soldaten, die traumatisiert zurückkommen. Welche Rolle in der Behandlung und in der Therapie spielen da Hunde?
Eine sehr große. Also das ist das, was mich an diesem Thema unter anderem so gereizt hat, dass am gleichen Ort die Menschen sind, die Soldaten sind, die sich irgendwie mit den Hunden zusammen auf einen Krieg oder einen Einsatz vorbereiten und die verwundet zurückkommen, sei es seelisch oder körperlich. Und denen sollen die Hunde eben helfen, wieder ins Leben zurückzufinden, Ängste abzubauen.
Wie funktioniert das? Was passiert da?
Die werden mit diesen Hunden zusammengebracht und die Hunde sind ja sehr im Moment. Ja, also das heißt, diese traumatisierten Soldaten haben ja Probleme, dass sie immer an das denken, was ihnen passiert ist und aus dieser Spirale nicht rauskommen. Durch die Hunde sind sie sozusagen guterweise gezwungen, wieder im Moment zu leben. Das hilft ihnen, dann wieder besser klarzukommen.
Das haben auch diese Soldaten, die da traumatisiert zurückgekommen sind, Ihnen so erzählt?
Wir hatten einen, den Alex, den wir da begleitet haben, und der hat da sehr offen drüber gesprochen. Irgendwann.
Warum war der traumatisiert?
Der hat im Kosovo-Einsatz ein sehr schlimmes Erlebnis gehabt. Also der hatte ein Massengrab gesehen, eben auch Frauen und Kinderleichen, einen sehr schlechten Zustand sozusagen zu sehen war. Und das hat ihn dann eingeholt. Also er konnte sich erst gar nicht mehr daran erinnern und irgendwann kam es plötzlich wieder.
Ja, welche Lebensperspektive hat er jetzt? Ist er noch bei der Bundeswehr?
Er ist noch bei der Bundeswehr. Also erst hatten sie ihn irgendwann, nachdem die Therapien nicht funktioniert haben, dann quasi entlassen. Und dann kam diese Hundetherapie. Das war für ihn die Möglichkeit, wieder in die Bundeswehr einzutreten, diese Therapie zu bekommen. Und er arbeitet, soweit ich weiß, jetzt da, hilft er in der Hundeklinik, in der Hundeschule aus.
Lena Leonhardt, unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute. Filmemacherin aus Baden-Württemberg, eine Frau, die offenkundig eine große Affinität hat zu Tieren, also aktuell die Dreharbeiten in Sachen Brieftauben, dann der Film über die Hundesoldaten, haben wir drüber geredet. Sie haben auch mal einen Film gemacht über Pferde.
Ja, richtig.
Warum über Pferde?
Es ging über ganz verschiedene Begegnungen zwischen Pferd und Mensch. Also das war das erste Mal, dass ich irgendwie mit dieser Idee aufkam, okay, Tiere können, was ich vorher meinte, zur Projektionsfläche werden für menschliche Geschichten, Bedürfnisse. Und es gibt ein Sprichwort, das heißt, das Pferd ist das Spiegelbild der menschlichen Seele. Das fand ich sehr interessant. Der ist mir damals begegnet, da dachte ich, wie kann man das irgendwie filmisch umsetzen?
Okay, hat sich denn dieser Satz bewahrheitet?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Also es ist ein Spiegelbild. Also dadurch, durch die Art, wie wir mit diesen Tieren umgehen, das ist jetzt nicht nur, bezieht sich nicht nur auf Pferde, ja. In diesem Fall waren es eben die Pferde. wie wir ihm begegnen, wofür sie für uns stehen, was sie uns bedeuten. Das erzählt sehr viel über den Menschen.
Was bedeuten Pferde Ihnen ganz persönlich?
Ich mag Pferde sehr, ich bin mit Pferden groß geworden.
Ja?
Meine Mutter war immer passionierte Reiterin und das ist so ein bisschen auf mich übergegangen.
Und Sie auch?
Ja, auf jeden Fall.
Haben Sie ein
auf
eigenes Pferd?
Ja, ich habe ein eigenes Pferd, ich habe sehr viel mit Pferden zu tun. Ja.
Was ist das Besondere an Pferde?
Sind für mich einfach sehr faszinierende Tiere, die einem unheimlich viel über sich selbst lehren können.
Fluchttiere?
Fluchttiere, richtig.
Was bedeutet das im täglichen Umgang mit diesen Tieren?
Dass es nicht immer unkompliziert ist, weil wir Menschen, ohne uns dessen bewusst zu sein, sehr viel mehr wie ein Raubtier agieren als ein Fluchttier. Und das führt natürlich zu Konflikten, zu Missverständnissen.
Beispiel?
Gutes Beispiel ist, dass die Pferde sehr gut uns lesen. Sie lesen uns immer und das heißt, sie lesen auch Anspannung. Vielleicht Anspannung, die uns selbst gar nicht bewusst ist, die wir aus irgendeinem anderen Grund mit in diese Beziehung mit einbringen oder in diesen Moment mit einbringen. Und mit dem sie dann, je nach Typ Pferd, sie reagieren darauf und unterschiedlich umgehen.
Gibt es eine emotionale Nähe vom Tier, vom Pferd zum Menschen?
Das sicherlich.
Ja?
Das sicherlich.
Auch so eine Fixierung wie beim Hund?
Das ist eine andere. Der Hund ist, also wie gesagt, der Hund ist ja wieder ein Raubtier, es ist was anderes. Ein Pferd ist ein Fluchttier, die sind auch prinzipiell sehr eigenständig. Sie brauchen uns nicht unbedingt. Aber wenn wir ihnen gute Gründe geben, dann setzen sie sich gern mit uns auseinander.
Was wäre ein guter Grund, außer Futter?
Dass wir ihnen Sicherheit geben können.
Mhm.
Sicherheit. Und dass wir interessant sind. Pferde sind eigentlich sehr neugierige, kreative Lebewesen. Also je interessanter wir uns machen, desto lieber verbringen sie Zeit mit uns.
Wie kann man sich interessant machen für ein Pferd?
Also wenn man den Sicherheitsaspekt hergestellt hat, dann sind Pferde sehr verspielte Tiere zum Beispiel. Also mein Pferd liebt es, mit einem Ball, so einem großen Gymnastikball zu spielen. Also das heißt, ich kann ihm neue Dinge beibringen.
Okay.
Ich kann sagen, ich kicke den Ball irgendwo hin, bring ihn zurück.
Das funktioniert?
Das funktioniert.
Kann sich ein Pferd freuen oder wäre das zu viel verlangt?
Das ist immer die Frage, wie viel wir da reininterpretieren wollen. Aber ich glaube, Sie können ja so etwas wie Freude schon empfinden.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Unser Leutegast heute Vormittag, Lena Leonhardt, die Filme gemacht hat über Tiere. Insofern als aktuell ansteht der Film über Brieftauben. Dann gab es den Film über die Soldatenhunde. Und den Film über die Pferde. Einzige Ausnahme, ein Film über den Rhein. Wie sind Sie auf den Rhein gekommen?
Das ist nicht die einzige Ausnahme. Eine der Ausnahmen. Rhein, da hat sich der Filmemacher Peter Bardele an mich gewendet, weil er einfach gerne einen zweiten Regisseur mit ins Projekt holen wollte, der quasi die Schnittregie übernimmt und so ein bisschen neuen Wind mit in dieses Projekt mit reinbringt.
Der hat das Projekt Natur von oben zu filmen?
Unter Episch. Anderem, ja, genau. Also er hatte ein paar andere Formate schon gemacht in dieser Art davor, die Alpen von oben zum Beispiel. Und jetzt sollte es eben der Rhein sein, der natürlich sehr mystisch daherkommen sollte, dieser Film.
Und schwer filmisch umsetzbar ist?
Ja, ich glaube schon. Also vor allem über so eine Länge. Also es sollten ja 90 Minuten werden. Und dann nur von oben gedreht. Da war die Frage, wie macht man das, dass die Leute da dranbleiben?
Dann haben Sie eine Stimme gekriegt, also ein Schauspieler mit seiner Stimme, zuständig und verantwortlich für den Rhein, Ben Becker.
Genau.
Ein Name wie Donner.
Ja.
Hall.
Kann man so sagen, ja.
Wie war die Zusammenarbeit?
Sehr gut.
Ja?
Also ich kann mich da nicht beschweren. Ich kann mich da tatsächlich nicht beschweren.
Ah.
Da würden andere Geschichten erzählen, aber es war sehr professionell und ja.
Der hat natürlich auch eine unsagbar tolle und einprägsame Stimme.
Hat er.
Ist ja so.
Ja.
Hört man dann auch beim Film. Also im Herbst kommt der Film über die Brieftauben. Erstmal auf die Festivals und dann wird man sehen. Die Protagonisten sind auch klar. Über zwei haben wir gesprochen.
Mhm.
Einer fehlt noch. Der hat richtig viel Geld verdient mit seinen Brieftauben.
Richtig.
Wer ist das?
Das ist Andreas. Und Andreas hat es geschafft, dieses Hobby, das es eigentlich war, wirklich zu seinem Beruf zu machen. Und damit natürlich auch wirklich Geld zu verdienen.
Wie?
Und in die Welt hinauszugehen damit. Über den Verkauf seiner Brieftauben, über Geschäftskontakte, die er überall auf der Welt geknüpft hat. Also das ist wirklich auch eine großartige Geschichte. Sehr, sehr spannend.
Bedeutet, Brieftauben haben nicht nur eine Vergangenheit, sondern auch eine Zukunft?
Richtig, ja.
Okay. Wir hatten angefangen mit den Pferden, dann kamen die Hunde, jetzt sind wir bei den Brieftauben. das nächst kleinere Tier, das dann filmisch in Szene gesetzt wird, Frau Leonhardt, ist was?
Das weiß ich noch nicht. Es müssen ja auch nicht immer Tiere sein. Ich merke nur, dass ich immer wieder da lande, die Menschen über die Tiere, mit denen sie zu tun haben, zu reflektieren. Das macht für mich einfach total Sinn. Aber es muss ja nicht immer das sein.
Danke, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank auch.
Das war's, ihr Leute, heute Vormittag mit Lena Leonhardt.
Eins gehört.